Imposter-Syndrom, sieht euch das etwas? Ja. Das Imposter-Syndrom ist, weißt du, das muss so... Das
Platz nicht...
Ja, es hat etwas mit dem zu tun. Du bist quasi, du tust, aber du tust so, als ob du viel zu einem Thema wüsstest. Aber eigentlich, wirst du viel weniger.
Ja.
Und das Imposter-Syndrom ist eigentlich die Angst, dass du auflügst.
Okay.
Und das habe ich manchmal. Also, nein, das habe ich manchmal, wirklich.
Ja, aber, aber das erlebst du ja ständig, das erlebe ich auch ständig.
Schon schon auf?
Nein,
ich bin nicht auf. Oh ja, das ist dokumentiert, das jetzt Imposter-Syndrom. Gott.
Aber du merkst, also du kannst ja das auch nicht abschätzen, wie viel was so ein Gebiet hat.
Das ist enorm, ja.
Und dann plötzlich kommt auf etwas, nämlich öde. So, ja.
Ich merke einfach manchmal, eben jetzt gerade, weißt, wo ich einfach die Themen rausgekommen habe, und ich dachte, ja, das ist ein paar Computational Thinking, ein paar so das, so das, so das, so das, so das. Aber es kommt, erzählen wir einen Podcast. Ja.
Seid ihr parat?
Also nicht ganz, aber halt.
Ja, ja. Es gibt nur ein Ja oder Nein.
Ja, es ist so gut. Wir sind verstanden, Florian. Es kommt gut.
Moitié Moitié, der One-and-Only-Podcast zum digitalen Wandel an der Deutsch-Friburger Schule und was das mit unserem Leben macht.
Morgen, salut zusammen draussen zur heutigen 10. Folge. Das ist eine kleine Jubiläumsfolge.
Schon 10.
Mit mir am Tisch, Florian. Monika und Miriam, hallo zusammen. In unserem Studio noch gleich schnell vorher ein bisschen drapiert. 10. Folge, immerhin. Schon mal so eine erste Mailliste und geschafft hier zusammen. Wir haben für die Jubiläumsfolge ein kleines Studiofilm ausgegraben, das wir in einer von den ersten Folgen gedreht haben. Das tun wir dann verlinken in den Shownotes. Das haben wir nämlich schon lange versprochen und haben wir noch nie gebracht. Aber das bringen wir jetzt. Das könnt ihr in den Shownotes schauen. Genau. Ja, und dann zur heutigen Folge. Thematisch haben wir ja Medien, Informatik als Fach. Und wir reden ganz viel über Medien, wir reden ganz viel über soziale Medien, was das mit uns macht, was das mit Schülerinnen und Schülern macht. Und irgendwo steht noch das I für Informatik. Und dann haben wir gefunden, ja, irgendwie müssen wir auch mal über Informatik reden. Obwohl, es geht ein bisschen provokativ drin, die Medien ja schon wichtiger ist, oder? Ich wusste, der Florian würde gerade lachen.
Aber auch wir zwei sind nicht einverstanden.
Nein. Ich glaube, das Thema Medien ist viel präsenter im Alltag. Das siehst du, bist konfrontiert, Informatik weniger. Aber hilft natürlich extrem viel, Sachen zu verstehen, die in den Medien abgehen, oder?
Ja, ich glaube, das ist genau das, mit dem hat dann ja angefangen. Also, ich habe das Gefühl, wir leiden manchmal vielleicht darunter, dass eben Medien auch im Unterricht vielleicht einfacher anzudocken.
Ja,
definitiv. Und das ist so wie dort, wo man schneller ans M und I kommt. Aber eben, wie du gesehen hast, Miriam, ich finde nur, dass das Verstehen, zum Beispiel gerade wenn man Social Media oder so die digitalen Medien nimmt, zu verstehen, was dort hinter dran abgeht, das ist nein, schon für halt Informatik. Ja. Und dort Verständnis aufzuprüfen, mindestens genauso wichtig.
Ja, und ich glaube, was halt auch noch ist, ist nicht, wo man dann das CAS gemacht hat, ja, gegen Medien, Informatik, war ja auch unter den Dozenten auch ein kleiner Battle gewesen, weil es jetzt wichtiger ist. Oder? Ja. Der eine hat gefunden, ja, Medien, einer von diesen Urs, der hat gesehen, Medien ist viel wichtiger. Dann ist der Michel gekommen, und nein, Informatik ist viel wichtiger. Aber ich habe gemerkt, Medien, also als Lehrperson ist es mir näher, die Medien. Oder? Das brauchst du ja jeden Tag, mit dem bist du jeden Tag beschäftigt. Und die Informatik war ein bisschen zäher gewesen. Am Schluss mussten wir ja so eine Arbeit machen zu jedem von beiden. Und ich habe die ganze Zeit gemerkt, das Medien ist mir einfach näher.
Es geht wohl von allein.
Ja.
Und beim anderen musst du gleich neu.
Ja, das ist für ganz genau.
Ist ganz das genau. Also bei mir war es eher umgekehrt. Auch im Unterricht ist... Also
hast du eigentlich zur Informatik denn für eine Arbeit gemacht?
Wir programmieren, wir so Algorithmen, so Programmieraufgaben entwickeln.
Perfekt zum Thema heute. Darum bist du ja so gut.
Ja, das ist so ein bisschen der Standard. Also, ja. Es gibt auch ganz viele andere Sachen, aber ja, das war dann.
Ja.
Aber ja, was ich darum auch noch das Gefühl habe, wenn man von Informatik redet, es gibt ja auch, oder manchmal wirst du so ein bisschen abgehoben, wenn man das Gefühl hat, Informatik ist so etwas sehr Nerdiges oder so, aber es geht ja gleich auch um Lebensfeld. Und gerade wenn wir in der Digitalität unterwegs sind, wie hier die digitale Lebenswelt, und dort ist einfach die informatische Dinge hinterzu, die man muss verstehen.
Oh, ich glaube, das probieren wir ja gerade genau heute, indem wir einiges erklären. Von dem her, Jingle up, Herr Florian.
Genau, wie wir es jetzt
sagen. Der Erste.
Noch einmal klären.
Genau.
Der Begriff to go.
Genau, wir klären heute so ein paar Sachen. Einerseits haben wir, oder wenn man so über die Grundprinzipien von der Informatik redet, da kommt man nicht um das CS Unplugged herum. Das ist so ein, eigentlich schon ein langes Projekt seit den 90er Jahren rund um Tim Bell und sein Team, wo sie eigentlich über die Idee von der Informatik zu vermitteln und das mit Gummitwies, Zähli, Kärtli via Bewegungsspiel und Übungen. Das ist so, dass Menschen so quasi zu Datenpaketen werden, zu Sortiermassen. Die Materialien kostenlos und unter der Creative Commons Lizenzen zu haben sind. Wir verlinken das einerseits und andererseits, was uns oder mit dem, was wir viel arbeiten können, ist der Mini-Biber. Das ist so quasi die kleine Schwester vom Informatik-Biber. Das ist so der Wettbewerb. Und die verfolgen eigentlich das Ziel, so das algorithmische Denken und Informatik spielerisch zu fördern. Das ist so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, PA Luzern, wo der im Projektteam vorantreibt. Und mit diesen zwei Vorlagen, sie es Unplugged und Mini Biber, haben wir gefunden, ja komm, machen wir doch einmal eine Folge zu dem, zu so Grundthemen und Grundprinzipien von der Informatik, um so die Phänomene, um was das es geht. Und jetzt habe ich zum ersten Mal einen Begriff to go geschafft, bevor die Musik ausgefädelt ist. Sie tut im Hintergrund gegen Abhören nicht gerade. Also, und jetzt kommt eigentlich auch jetzt unsere Angst von der schon geredet. Ja, nein, in der Vorbereitung zu der Folge habe ich einfach so ein paar Themen rausgegeben und gefunden, ja, jeder schnappt sich einfach ins Zöhne, reden wir ein bisschen drüber. Nein, ist der Florian gekommen und hat uns eigentlich klare und auch sehr logische Ordnung vorgegeben.
Also logisch für ihn.
Logisch für ihn. Und dann ist auch ein bisschen Angst und dachte, ja. Genau. Jetzt gucken wir dann, wie es kommt.
Ja.
Kabusalat und Klartext.
Genau, und wir probieren jetzt in diesem Kabusalat von Informatik habe jetzt Klartext ich jetzt gegeben, in dem, dass wir eben jetzt die Grundprinzipien ein bisschen ausführen, ein bisschen erläutern, mit Beispielen, mit Erklärungen und so weiter. Und nein, Florian, bist du da reingekommen? Magst du heute etwas zu der Ordnung sagen, einfach so ein bisschen zum den Rahmen geben?
Also Ordnung, man muss vielleicht sagen, also Ordnung ist, das ist nicht so eine grundsätzliche Ordnung.
Natürlich
das
nicht.
Wo ich das Gefühl habe, dass es geht wie Sinn. Also ganz, ganz grob, wenn man das in Informatik nehmen, das bildet sich auch im Lehrplan ab, hat man so die Geschichte von den Algorithmen, von den Programmen, von Sachen automatisieren irgendwie. Und nein, hat man die andere Seite von den Daten. Also wie rechnet oder wie stellt man es da? Und das ist eigentlich so ein bisschen das, wo ja, ganz, ganz grob da hinterzu steckt.
Sehr gut. Und dann schon, wie gesagt, also gut, dann fangen wir doch an mit so Algorithmen zu sortieren. Und dann habe ich schon gesehen, zuerst habe ich gesehen, ich mache das. Also gut, das Unterkomplexeste machen dem Fall ich. Also ich starte in dem Fall. Und ich habe jetzt da eben wirklich im Sinn vom CS Unplugged, ich habe jetzt ein bisschen Kärtchen gemacht. Das ist zwar ein bisschen doof für den Podcast, aber ich habe jetzt gedacht, ich gebe jetzt jedem von euch ein Kärtchen. Sie gucken das heute an und tut schnell ein bisschen beschreiben, was drauf ist. Beim Florian hat es dann noch hinter etwas und bei der Miriam auch bei der Monika nicht. Das ist so ein bisschen für einen Einstieg. Wenn ihr kurz Monika, magst du heute beschreiben, was auf deinem Kärtchen drauf ist?
Ich habe eine Anleitung von IKEA, wie man ein Regal zusammenstellen kann, glaube ich, ein Bücherregal.
Genau, tipptopp.
Erstens alle Bücher rausnehmen, Tabla rauf tun, wie man es auseinandernimmt. Einfach ist eine
Kurzanleitung. Aber es lernt irgendwie schon einfach so eine Anleitung, wie man ein Möbel, das kann zwar andere Möbelgruppen sein, aber eigentlich, ich glaube, das sieht allen etwas, das haben, glaube alle schon mal gemacht, etwas so nach einer Anleitung aufbauen. Florian, was ist bei dir? Bei dir ist mir natürlich sehr absichtlich, habe ich dir das Thema gegeben.
Nicht gendergerecht. Also es ist tatsächlich eine Frau, die wäscht. Und also es sind eigentlich zwei Bilder, so ein gesplittetes Bild. Auf dem Ende, die eine Frau guckt ein bisschen kritisch ihre Wäsche an, vor der Wäschmaschine. Und die andere Frau guckt sehr glücklich ihre so wahrscheinlich saubere Wäsche.
Also was hat sie echt gemacht, um eine Tätigkeit beschreiben von dieser Frau?
Wahrscheinlich Wäsche gewaschen.
Ja, was hat sie echt gemacht, bevor sie die Wäsche gewaschen hat?
Die Wäschmaschine angelassen.
Das auch da. Und was hat sie auch noch mit den Wäschen gemacht? Weil sie hat jetzt rote Wäsche, sie hat weiße Wäsche, sie hat blaue Wäsche, sie hat grüne Wäsche.
Sortieren.
Aha, sie hat wahrscheinlich die Wäsche sortiert. Und jetzt auch noch gerade ganz gendergerecht hinterher, du was
für genau, Bild. Dahinter ist nein, der Mann, der sein Hemdli glättet.
Genau. Hemdli glätten, Wäsche sortieren, Möbel zusammenstecken. Schnell Klammer auf, du schon glätten, Florian?
Nein. Aber wir glätten grundsätzlich nichts.
Glätteisen gibt es nicht bei euch.
Im also Zeitalter. Es gibt ein Glätteisen, aber das brauchen wir für die Bügelperlen.
Schön. Perlen von den Weiteren.
Und apropos Gender, als ich mich vorbereitet für diesen Podcast, habe ich eben auch ein bisschen die Argumente, dass ja Medien wichtiger ist, recherchiert als Informatik. Und dann bin ich auf ein Interview gekommen von einer und die hat eben gesagt, die Informatik ist auch schon im Zyklus 1 so wichtig. Das kommt dann auch viel. Ja, es ist dann später wichtig, am Anfang noch nicht. Aber auch im Zyklus 1, weil dann haben die Mädchen die Stereotypen, Vorstellungen von der Gesellschaft noch nicht intus. Die gehen ganz unbefangen daher. Und dann später, eben 6. oder 7. Klasse, haben sie das schon so im Kopf. Ja, die Buben können auch eh besser programmieren als wir Mädchen. Und gehen ganz anders daher. Also, auch schon früh anfangen.
Spannend und good to know. He? Absolut. Und was hat die Miriam für ein Bündchen?
Auf der Vorderseite habe ich eine Anleitung, um eine Trütsche zu machen. Und hinten dran einen wunderschönen goldigen Topf.
Jetzt könnt ihr mal gerade noch mit Begriff zu gehen. Trütsche ist was für alle, die uns nicht das Friburger zulassen.
Ein Topf.
Ein Topf. Also so einen Sonntagstüpfchen.
Ganz schön.
Genau. Und es ist vielleicht jetzt nicht so ganz schwer für euch zu erahnen, aber das hat alles halt mit Algorithmen und Sortieren zu tun. Wenn wir jetzt zum Beispiel gerade Zöpfe nehmen oder Trütscha. Trütscha kommt übrigens von Tess, gell? Das ist so ein... Genau, es sind so im Prinzip endliche, klare Abfolgen von Schritten. Oder wenn man jetzt das Möbel nimmt, passt das. Wenn man das Sortieren nimmt, passt das. Wenn man Trütscha nimmt, passt das. Es ist ein Problem, wo, oder man löst es nicht als Problem. Man hat das Möbel aufgebaut, man hat die Wäsche sortiert, das Hemdli gelettet, die Trütscha gebacken. Und es hat eigentlich einen definierten Anfang und auch einen definierten Schluss. So, das ist so im Prinzip das Ding vom Algorithmus. Genau. Es hat klare Schritte. Es ist ein, also klare Schritte. Nehmen wir doch mal jetzt die Zöpfe zum Beispiel. Man tut Zutaten mischen, also zuerst Zutaten abwägen, dann tut man den Teig mischen, dann tut man den Teig kneten. Es ist ein endliches Verfahren. Nach dem und dem und dem und dem Schritt ist Zöpfe einbachen. Es ist so ein bisschen auch deterministisch. Also wenn ich diesen Schritt und diesen Schritt und diesen Schritt und diesen Schritt just mache, dann kommt nicht dein Möbel raus, dann kommt nicht deine Trütscha raus. Genau. Und man kann es allenfalls optimieren. Also es gibt vielleicht im Haus braunes Holz schon bereits ein Wäschsortiersystem, wenn man die dreckige Wäsche einschmitzt. Oder bei der Trütscha kann man vielleicht den Ofen schon vorbachen oder schon vorheizen. Oder etwas anderes irgendwie. Also da gibt es so Möglichkeiten, genau. Und das sind eigentlich genau alles Sachen, die Algorithmen betreffen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wo treffen wir auf das in unserem Alltag? Also wo begegnen uns Algorithmen? Und mittlerweile sind ja die eigentlich überall sind wir ja. Also ich einfach gedacht, etwas, was ich mega viel brauche und auch sonst die Leute, Menschen viel brauchen, ist so die ganze Maps und Navigationen. Und dort fette sitzt bei mir an, dass ich es irgendwie schon verstanden, aber irgendwie komme ich mega schnell an Grenzen, dass ich es eben um mich fast nicht mehr verstanden, oder? Weil eigentlich, ich gebe von A nach B ein und dann kommen ja so mehrere Wege oben. Und dahinter ist, sind ganz sicher Algorithmen, die spielen, weil sie berechnen den kürzesten Weg, den schnellsten Weg, berücksichtigen Staus, Alternativrouten, das ist so die Echtzeitnavigation, oder? Und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch so ein Empfehlungsalgorithmus wahrscheinlich. Und dann komme ich eben sofort so in eine Höhle, wo ich merke, ja, es ist eben das. Und dann kommt hinterher eigentlich so eine Graphentheorie, die Chastra-Algorithmen, die spielen, Heuristiken und Echtzeitdaten-Algorithmen, Abgleich mit den Traffic-Informationen von allen anderen. Eben.
Hochkomplex.
Auf eine Art, wie ich verstehe, ist schon, was jetzt abgeht und was das letztendlich mit dem Zöpfchen die Rutschabacke zu tun hat. Aber es kommt dann eigentlich so komplex, wo ich denke, ja, einfach... Ich weiss dann gleich nicht, ob es wie verhebt, das Ganze. Weißt du, man muss es mit einfachen Kärtchen probiert zu erklären. Und hinterher ist dann eigentlich viel komplexer. Same, zum Beispiel mit der Gesichtserkennung. Wenn man das Handy auftut, dann macht es ja Bildaufnahmen, die Rohdaten, dann verarbeitet es, dann muss es mehr um mich erkennen. Und das bei schlechtem Licht, bei schlechter Beleuchtung,
bei
ja, ganz genau. Und das ist ja, oder am Morgen, weißt du, wenn ich so verschlafe, weil er kennt das Handy nicht mehr.
Das ist
wirklich im Fall.
Ja, mit der Sonnenbrille.
Das ist so.
Geht sehr, so am Plug, sehr das Abstrakte greifbar machen.
Ja.
Aber dann sollte man ja auch wieder den Schritt ins Abstrakte machen. Und ich glaube, dort scheitert es dann
ab. Ja, aber ich glaube, das sind, also jetzt die Beispiele, also Navigation und Gesichtserkennung ist ja gerade
extrem.
Das sind wirklich, das sind oberkomplexe Sachen. Das ist keine Ahnung, wie das genau aussieht, dahinter zu sein. Aber dort sind wir auch so ein bisschen im Mischbereich mittlerweile, jetzt gerade Gesichtserkennung. Also, da ist eigentlich schon Machine Learning drin. Also wie
du nicht schon vorgreifen?
Daten.
Das, was du reinbringst?
Nein, da gehen wir richtig KI.
Ja.
Oder das sind die ersten Dinge, wie Datenpunkte, eben dann gibt es die Vektoren. Und dann kann man ja eigentlich einfach wie statistisch vergleichen, welche sind die wahrscheinlichsten, die passen. Jetzt Gesichtserkennung, da sind die Punkte in diesem Gesicht abmessen und dann gibt es die Verhältnisse. Und das stellt man auch aus Vektoren dar. Und irgendwann hast du ja das Gesicht wie eingespeichert. Aber das ist ja nicht das Foto, dann tut es wieder so übereinander legen, sondern dann hat es dann so das Vektoren. Oder es gibt auch die Matrizen, die du vielleicht auch noch kennst aus der Mathematik. So die Zahlen-Dinge.
Und
die kann man auch so übereinander legen irgendwie.
Ja, da merkt man es.
Das ist
so, merkt man schon, wenn ich mich auch nicht blinzeln.
Ja, aber also, wie man das programmiert, das ist ja dann auch weit, weit weg.
Das ist eben weit, weit weg, ja.
Aber das Verständnis hinterzu ist ja das. Also es ist wie eben eine Abfolge von Befehlen. Und das Handy entscheidet das nicht einfach irgendwie, sondern das ist wie vorprogrammiert. Oder auch bei der Navigation, oder?
Ja.
Dass du einfach am schnellsten, am kürzesten hast.
Ja.
Und das sind wie die Optionen, die es da rausgibt, die es eben berechnet.
Ja. Genau, also einfach so als Beispiel, nein, haben wir natürlich noch so Netflix, Spotify und Co., das wäre dann aber wirklich so die Empfehlungsalgorithmen. Ich glaube, dort ist auch etwas so ein bisschen alltagstaugliches, wenn man, oder man kauft irgendein Buch, man kauft irgendetwas und andere Kunden haben auch noch das gekauft. So. Und jetzt gerade ist ja gerade wirklich der Zeitpunkt, wir zeichnen auf, Ende Jahr, die kommt im Januar raus in die Folge, aber jetzt kommen ja gerade so bei Spotify die Wrapped raus, oder? Ich weiß nicht, seid ihr Spotify hören? Immer.
Ja.
Wie alt seid ihr?
50.
Du bist 50?
Ja, ein
bisschen
älter.
Ich weiß nicht genau,
etwas
mit 50.
Und du, Florian?
Ich bin 68.
Also die Ömi da rein ist eh noch 20.
Ich noch 20.
Also, die hören die da aussen, man bekommt ja so ein Alter bei Spotify empfohlen. Und dort war ja schon noch interessant, was Spotify alles von mir weiss. All die Daten, alle Songs, die ich gelost oder eben abgebrochen habe, die in die Berechnung eingeht. Oder? Da merkt man, wie das so... darum ist ja eigentlich Spotify so gut, oder? Weil sie im Prinzip gute Algorithmen haben, ja, die gut rechnen. Und auch da kommen, oder da kommt das kollaborative Filter, Content-Based Filtering, Natural Language Processing, Hybrid Model, also es ist das schon sehr komplex hinter dran, wie wir es vorher schon gesehen haben. Und dann kommt so ein Effekt, ich habe ja gerne Effekte, psychologische Effekte, der Reminiscence-Bump kommt dort eben auch noch drin, so quasi, dass es dir Musik spielt, die quasi in deinem Erinnerungspunkt, also in deinem Lieblingspunkt vom Musiklosen ist. Das spielt da eben auch drin, was Spotify bedient. Und darum hören wir eigentlich die Musik so gerne, die wir hören. Ist klar. Und darum verbringen wir mehr Zeit auf Spotify. Weil es ging noch mehr von dem bringt, was du gerne hörst. Ja. Das spielt drin dort aus Effekt. Aber ja, komplexes Thema. Und dann hätte ich noch zu sortieren gegeben. Gell? Und sortieren spielt natürlich mit Algorithmen drin, aber eben nicht nur. Also es gibt Algorithmen, die einfach in Self drehen. Es gibt aber Algorithmen, die sortieren, wo das ein Teil ist vom Ganzen. Aber dann habe ich gedacht, ja, jetzt sortieren. Und dann kann ich auch ein Gnosche bekommen. Weil sortieren ist nicht sortieren. Weil all das, es gibt ja dann noch die Bäume. Dann habe ich auch ein Gnosche bekommen. Aber sortieren jetzt da vier Kärtchen mit vier Zahlen, als 1, als 5, als 3 und als 8. Und das wäre jetzt eigentlich so ein Sortierding. Wenn ich das sonst verstanden habe, jetzt im Prinzip gross wie da auf der Seite von Florian, klein wie auf der Seite von der Monika. Und jetzt müssen die Zahlen verglichen werden. Also jetzt, wenn ich jetzt 1 und das 5 miteinander vergleichen, Florian, dann muss jetzt das 5 woher?
Gegen mich.
Das muss zu dir und das 1 geht zu der Miriam. Also einfach so in die Richtung. Links, rechts. Und jetzt tun jetzt 1 und 3 miteinander vergleichen. Monika, jetzt muss das 3 oben zum Florian. Jetzt können wir mit 3 und 5 vergleichen.
Das ist gut.
Das ist gut. Das können wir so lassen. Gut, jetzt tun wir das 8 und 10 vergleichen. Miriam.
8 muss an.
Das 8 muss an. Das 1 muss oben. Gut, jetzt tun wir das 8 und 3 vergleichen. Und so weiter. Also jetzt geht es so weiter. Dann tun wir die vergleichen. Und irgendwann sind sie super sortiert. Und das kann man mit Klassen machen. Das kann man mit 1000 Leute machen, das dauert jetzt einfach länger. Aber das ist jetzt so ein schönes, kleines Sortierbeispiel.
So wie die Maschine sortiert. Ja, jetzt das. Da kannst du auch schon Mensch-Maschine vergleichen.
Ganz genau. Und das ist auch eigentlich so ein Kernproblem von der Informatik.
Beim Sortieren ist ja auch schön. Eben, das war vorher auch sehr cool. Bei den Algorithmen geht es auch oft um Optimierung. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Sortieralgorithmen. Und die sind eigentlich auf der Basis von der Optimierung entstanden. Also möglichst viel Daten in möglichst kurzer Zeit
effizient
sortieren.
Ja.
Und das gibt ja krasse Unterschiede zum Teil, was für einen Sortieralgorithmus du brauchst. Ja.
Genau. Gut, jetzt habe ich geschlossen. Also, hat mir gerade vorhin gesehen, man könnte da eine Stunde lang schon noch über ein Thema diskutieren, aber wir würden auch weitergehen.
Ja, Verschlüsselung, Codieren und Datenkompression als Hausaufgabe bekommen. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Das Codieren ist mir am nächsten, habe ich gemerkt, als ich mich so schlau gemacht habe. Das ist einfach eine Umwandlung von Information in eine andere Form. Meistens, weil man nicht die gleiche Sprache redet, eben zum Beispiel beim Computer, da versteht nur alles in 0 und 1. Und wenn wir ihm etwas eingeben wollen, einen Buchstaben auf der Tastatur, dann wird es zuerst noch in einen anderen Code umgewandelt, dass er das anerkennt. Aber wie genau der Code aussieht, weiss ich.
Oh nein, aber das ist, glaube ich, der ASCII-Code, oder?
Ja.
Das quasi, was jemand geht, wie ist das codiert?
Keine Ahnung.
Das ist alles, das
aber das sind 8 Bits.
Das sind 8 Bits, ja. Und jedes hat ein finales Bit, oder?
Genau.
Ja, genau.
Genau.
Und also es gibt auch noch, es gibt einfach verschiedene.
Ja.
ASCII, Unicode ist ja auch noch ein Ding. Aber ja, hinter 2 steht eigentlich ein Byte, also 8 Nullen
in der Reihe. Ja, das so mit den chinesischen und japanischen Zeichen auch so.
Zum nächsten Mal, ja.
Auch schon, ja.
Ja, weil das hat ja mal auch noch ein Update gegeben. Ich glaube, irgendwie die Emojis sind eben jetzt auch codiert fix. Aha. Also die haben auch irgendwie
eigentlich
eine Bitfolge, ja.
Aber dann auch auf überlegen, in meinem Alltag, wo begegne ich denen geht. Die Emojis sind sicher die, die wir viel brauchen, wenn wir ein WhatsApp schicken und nicht in Wörter schreiben, sondern eben in Bildchen mit einem Symbol etwas schicken.
Hat ein Missverständnis gegeben.
Kann, ja. Hat's auch schon gegeben. Oder beim Einkaufen, der Barcode, dass man ja, die Zahl nicht muss ablesen, die Länge, sondern kann schnell einscannen, wird es in ein anderes Format da. QR-Code ist ein anderes Beispiel. Und natürlich die Schrift ist da unsere Schriftsprache. Unsere Wörter, die wir reden, die lauten werden mit Buchstaben kodiert oder auch Musiknoten. Ja, das hat mich dann die ganze Woche verfolgt, überall. Habe ich kodierte Sachen im Alltag erlebt. Und im CS Unplugged gibt es wirklich ganz schöne Aktivitäten dazu, wie Kinder es handeln können erleben. Jetzt auf unserer Stufe Kindergarten können sie einander Befehle geben. Das macht man am Anfang oft mündlich. Und dann eben dann bald mal tut man es kodieren mit Symbol, dass sie einander mit Pfeilen programmieren. Statt zu sagen, du läufst 3 Schritte vorwärts, sie sind 3 Pfeile herlegen vorwärts und dann links. Also mit Symbol einander programmieren. Oder auch die Pixelbilder sind ein schönes Beispiel. Da müssen wir jetzt auch fast ein Bild können zeigen, einfach wenn man ein Häuseli-Blatt nimmt, ein leeres, können die Kinder dort mit Bleistift gewisse Häuseli ausmalen, das gibt nachher ein Bild, und dann kann man die kodieren, also jedes weisse Häuseli wäre zum Beispiel ein 0 und die schwarzen Häuseli ein 1, und dann können sie das eigentlich aufschreiben mit 0 und 1, die Zeichnung, und den Code an einem anderen Kind geben. Wenn man das Prinzip verstanden hat, kannst du das Bild nachher zeigen.
Das sind doch die Post-its, die man manchmal an den Fenstern sieht. Ja, von genau. Wenn man sieht, ah, die Kinder die beschäftigen sich jetzt gerade mit dem. Ja. Ja, wirklich manchmal.
Und das ist auch so schön kreativ. Das ist ja auch so ein Merkmal vom CS-Unplugged. Sie werden auch sehr kreativ aktiv.
Ja, und es ist eigentlich relativ schnell eine Schnittmenge zum technischen textilen Gestalten. Ja. So bisschen, man auch wirklich
kannst du es auch gut in ein Fach integrieren, wenn du noch keine Lektion hast.
Ja, genau.
Genau. Ja, und dann ist das Verschlüsseln noch dabei. Dort, das ist schon ein bisschen komplexer geworden. Auch dort tut man eine Botschaft eigentlich kodieren, aber mit der Absicht, dass sie eben nicht mehr lesbar ist oder nur für eine gewisse Gruppe von Leuten oder einen Entschlüsselungscode hat. Kryptographie nennt man das. Man will aus Klartext etwas Unlesbares machen eigentlich. Und das hat dann schon der Cäsar gemacht, wenn er mit seinen Militärleuten hat korrespondiert und dann hat er eben das Alphabet wie zweimal übereinander aufgeschrieben. Oben fährt er mit dem A an und unten leicht versetzt. Und dann sind nachher, das A ist zum Beispiel über dem D. Also man müsste es nachher so sehen. Eigentlich. Und dann tut er statt das A ein D schreiben und der andere weiss dann, wie viel was verschoben ist.
Das ist doch die Cäsar-Scheibe,
oder? Die ist dann eben scheinbar erst später gekommen, habe ich gelesen. Okay. Cäsar selber hat die noch nicht gehabt. Und dann war es ein bisschen mühsam gewesen. Und später, erfunden worden. Okay. Aber man hat sie Cäsar-Scheibe genannt, wo er eigentlich der, glaub, der Erste war. Oder in seiner Zeit hat man das angefangen. Und es ist eigentlich eines der unsichersten Verschlüsselungsmethoden, habe ich gelesen. Und es wird jetzt auch eben in diesem CS Unplugged gebraucht, dass die Kinder das erleben können.
Es gibt halt so wie ein Rätsel-Ding, oder? Du verschlüsselst etwas, dann kannst du es entdecken und dann musst du herausfinden, wie viel
Ziffer. Und es ist zugänglich für Kinder.
Also, das Thema Game-Schrift ist halt
ist mega, so. Mega
ist ein gutes Thema. Ist ja, glaube ich, irgendwo in einem
Sprachstarken. 21 ist es
in der. Aber in einem deutschen Moment ist es doch auch drin. Sprachstarken.
Moment, das weiß ich nicht. Ja, okay. Und das wäre, sage ich richtig, das wäre eine symmetrische Verschlüsselung. Es gibt die symmetrische und die asymmetrische. Und bei der symmetrischen, der gibt es einen einzigen Schlüssel, der gleich zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln. Und bei der asymmetrischen sind es zwei verschiedene. Aber dort hat mein Verständnis dann irgendwann mal aufgehört.
Ja.
Also symmetrisch ist wahrscheinlich 4 Stellen gegen links und dann tust du es gegen 4 Stellen gegen rechts und dann ist so entschlüsselt, oder?
Das asymmetrische, dort hat der, der den Schlüssel erstellt, ein Code und der, der entziffert.
Genau.
Irgendwie einen anderen Schlüssel.
Ja, und das ist eben der E-Mail-Verschlüsselung auch so.
Ja.
Also der hat den Senderschlüssel, den Empfängerschlüssel, aber das ist nicht der gleiche. Mhm. Aber irgendwie ist, also im quasi beim Empfänger ist, aber bekannt, quasi mit welchem Schlüssel er verschlüsselt ist, dass es nicht wie kann. Ja, SSL.
Ja. Ich habe dann eben auch noch so eine CS Unplugged-Aktivität gesehen, ein Video von einem Professor in London, glaube ich, der das mit einer Klasse hat nachgespielt hat, eine Botschaft in ein Böckchen da. Und dann ein Schlösschen dran, ein richtiges, mit Schloss und Schlüssel. Und hat das auf New York geschickt. Und er hat eine Klasse, eine Schlange gebildet mit dem Server. Und ein Kind ist auf der Seite des Klassenzimmers in New York. Dann haben sie das Kistchen weitergegeben. Und dann ist es bei Mädchen angekommen. Und dann haben sie gesagt, beim Lehrer, jetzt musst du den Schlüssel nachschicken, dass es aufmachen kann. Und er sagt, nein, das darf ich nicht, oder? Sonst kann ja irgendjemand das Böckchen bei sich behalten und den Schlüssel nehmen. Und dann haben sie ein zweites Schlösschen hergetan. Sie hat ihren eigenen Schlüssel dran, dann ist das Böckchen wieder zurück. Der Lehrer hat sein Schloss weggenommen und dann ist das Böckchen wieder zu ihr. Cool. Sie hat dann den Schlüssel für das zweite Schlüssel.
Und wenn man gerade noch von London auf New York ist, dann müsste die müsste nicht noch über Unterwasserkabel gehen. Ja. Das ist ja mal ein mega aktuelles Thema. Ja, gerade heute habe ich spannende Doku gesehen, dass die so angegriffen werden.
Ja. Ja, das ist so, ja. Kritische Infrastruktur.
Ganz genau, kritische Infrastruktur. Es ist eben so gezeigt, wie die Franzosen sind dem offenbar gut von Europa. Die haben so ganze Schiffe, die irgendwie reparieren können. Die Unterseekappen. Also spannend, nur gerade
wieder. Es ist mega spannend, das ist spannend. Ich habe eben auch noch gelesen von dem Funksignal für das Auto aufzumachen, für das Autoschloss. Das ist nicht so sicher. Es gibt Geräte von Kriminellen, die das abfahren können. Dann können sie das Signal wie speichern. Und wenn du dann weg bist, können sie auch per Funk das Auto aufmachen.
Aber kannst du dann mit einem Auto fahren, wenn du dann
den Schlüssel aber sie wollen auch hast, eher das Zeug, das drin ist.
Okay.
Ja. Und man scheint dran, neben dort neue Verfahren zu entwickeln, die sicher ist.
Spannend.
Ja. Das habe ich so nicht. Das Bankkärtchen ist, glaube ich, eines von den wichtigsten Sachen. Der Chip im Bankkärtchen ist sehr hoch. Sicherheitsverschlüsselt und nur der Bankomat kann das entschlüsseln. Aber auch dort, ja.
Heieiei.
Tun sich die Kriminellen immer wieder etwas ausdenken.
Ja.
Ja, und dann wäre noch Datenkompression. Das gehört halt auch drin. Manchmal tut man etwas einfach kodieren, dass es kleiner wird, dass man Speicherplatz sparen kann. Manchmal mit Verlust von Qualität, das habe ich dann noch gesehen. Es gibt verlustbehaftete Verfahren aus einigen, die gar kein Verlust nachher ist. Aber wieso, wo kein Verlust ist, habe ich nicht ganz gecheckt. Es wäre das ZIP-Datei zum Beispiel. Dann wird es für einen Moment verkleinert und dann, wenn man es aufmacht, wieder...
Da kommt mir das Vakuumisieren in Sinn. Du tust einfach die Luft aus. Aber das Zeug ist genau das Gleiche.
Ja, ich weiß nicht, ob es die Luft...
aus praktisches Beispiel.
Ja, weiss nicht, ob es Sachen... nicht 100% sicher, aber ich glaube eben, du tust auch wie einen Verschlüssel oder so eine Komprimierungstabelle anlegen, wo du dann quasi wie kannst gleiche Sachen also es geht einfach darum, du musst weniger Bits brauchen und dass du wie gleiche Sachen nochmal noch ähnlich repräsentierst.
Ah.
Irgendwie, aber
da habe ich nämlich auch eine CS Unplugged-Aktivität gefunden, zum Komprimieren, das Kind ein Verschen nehmen, ein Kinderverschen, und schauen, welche Ziele wiederholen sich.
Ja,
und die sie dann irgendwie mit einem Symbol darstellen oder mit Pfeilen. Und dann brauchst du weniger Text.
Ja. Weil das andere, oder, dass man etwas abspeichert oder schickt mit einem gewissen Datenverlust, dem begegnen wir ja schon noch so
mit im Alltag.
Oder mit den Bildern. Oder dass du mal ein PDF musst reduzieren auf eine gewisse Größe, damit du es irgendwie kannst irgendwo her tun lassen oder so. Das ist ja schon noch so, dem begegnen wir schon noch oft, oder?
Ja, aber das ist das Prinzip ja, eben, du tust einfach Pixelmenge reduzieren, automatisch ist weniger
Qualitätsverlust.
Das ist recht nachvollziehbar, finde ich so.
Das andere ist schon, herausfordernd.
Und auch nicht meine Stufe.
Oder eben, ich glaube, das ist auch ein bisschen, da kann man auch nicht die Vektorgrafiken oder Sachen drin.
Ah ja, genau.
Das ist halt nicht mit Rechenleistung quasi die Qualität generieren. Also du tust es nicht wie speichern, sondern du tust es wie...
Gut. Wir
könnten
noch
lange. Wir könnten eben noch
lange. Komprimierung, aber ich gebe weiter an Miriam.
Ja, Binärzahlen, Suche und Datenstruktur. Und spannend ist ja gerade das Thema Binärsystem in der Schule mit meinen Schülerinnen und Schülern. Und sie finden es Hölle cool, das ist schön. Und im Alltag sind wir ja ehrlich konstant mit dem Binärsystem konfrontiert. Jedes Mal, wenn wir einen Bildschirm haben oder digitale Bilder, schwarz-weiß, eins nur. Und Florian hat am Anfang auch gefragt, seid ihr bereit für die Folge? Und dann habe ich so gesagt, ja, es gibt nur Ja und Nein. Und das ist ja schlussendlich der Computer. Er kann zuverlässig nur zwischen eins und null an oder nicht an unterscheiden. Und ich vergleiche, es ging so mit den Kindern, wenn wir auf 10 zählen, haben wir 10 Finger, das Dezimalsystem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und der Computer ist ja so viel effizienter. Und dann stellen sie, dass Zählen halt nicht unbedingt mit der verschiedenen Zahl auf den Finger, sondern mit einigen Zahlen, und die sind entweder an oder ab. Und dann haben sie, der Daumen ist das 1, Zeigefinger 2, das 3 ist nein, nicht der dritte Finger, sondern einfach das 1 aus 2 zusammen. Und dann kommt meistens die Lieblingszahl von der Kinder, der Mittelfinger ist das 4, das 5, 6, 7. Und das Binärsystem finde ich mega kompliziert und ich kann es, glaube ich, auch nicht gut erklären, aber anhand von so Beispielen kann man Ihnen zeigen, wie effizient der Computer schlussendlich schafft und wie anders auch als wir. Und die dürfen gerne ergänzen, wenn es nicht stimmt oder wenn etwas fehlt. Ich habe eher einen Kabusalat als einen Klartext. Und ein zweites schönes Beispiel, wird ihr den sicher auch verlinken, das ist möglich, oder? Die PH Schweiz hat Zahlentrick. Das ist, die Binärzahlen sind eigentlich auf Karten verteilt. Auf ihrer Karte stehen alle Zahlen, die man mit der ersten Zahl macht. Und dann kann sich jemand eine Zahl auswählen. Mhm. Dann gibt man Karten dadurch und kann eigentlich relativ schnell herausfinden, welche Zahl hat man ausgewählt. Machen es aber nicht jetzt, macht keinen Sinn. Es ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber ein schönes Beispiel. Das zweite Thema, das ich gegeben habe, ist Suchen und Datenstruktur. Und ich finde, die zwei Heichen hier zusammen. Im Alltag, also suche ich auch offen, oder? Sockenrezept, den Lieblingsöpfel auf dem Merit. Und im Internet suchen wir ja relativ stark auch. Und im Informenu 20 stellen sie so 3 Suchstrategien vorstellen, das Lineare. Das ist, wenn ich jetzt ein Rezept suche, gucke ich jede Seite des Buches hinzu an. Ist es mein Pizza-Rezept? Ja, nein, ich gehe weiter.
Also so wie früher Betty Boss. Ich habe ein Ringheftchen, dann gucke schon all die zum Thema Brotbacken, gucke schon alles da durch.
Genau.
So
ein bisschen so. Also einfach, aber halt nicht sehr effizient. Und das ist wie wenn Google jede Internetseite angucken, überlegen, geht es um Pizzarezept oder nicht.
Also, aber man trifft je nachdem auf Zeug, die man vielleicht gar nicht sucht.
Ja, das stimmt. Oder? Ja, das ist ein spannender Zufall. Auch,
ja, genau, Zufallfaktor, Zufall. Ja, genau.
Aber nicht im Sinne von der Effizienz.
Ja, im Gegenteil, genau. Du verlierst dich dann. Und dann gibt es eben Binärsuche, das ist ein schnellerer Weg, aber da braucht es eine Vorbereitung. Man könnte vielleicht sagen, dass es ein Inhaltsverzeichnis gibt. Und dann kann ich in meinem Kochbuch muss ich nicht jede Seite durchgehen, sondern ich gehe vielleicht direkt zu P, wie Pizza. Und dann weiss ich, muss ich vor dem P gucken oder nach dem P. Und dann tut es eigentlich das Suchergebnis ging halbieren. Und genau. Nein, gäbe es noch Tasching-Suchen. Dort wird es für mich ein bisschen kompliziert. Du gerätst
das der Florian immer bei den Mia Goms Fächer übergreifend Kurs.
Wegen was?
Da kommst du immer mit dem.
Und es gibt so Webcrawler. Was es genau ist, das tue ich jetzt nicht einen Angriff. Aber die tun eigentlich konstant einen Index machen von den Internetseiten. Das ist, wenn wir die Miagos fächerübergreifende Seite nehmen, dort steht dort Medien, Informatik, Anwendung, Datenstruktur. Und wenn jemand nach dem sucht, weiss man eigentlich, okay, das ist eine Seite, die interessant könnte werden. Das ist, der Weg wäre noch viel effizienter, als einfach ging halbieren. Ist das Jusch?
Ja, das ist indizieren. Das ist eigentlich wirklich ein Inhaltsverzeichnis, wenn du so willst.
Und im Alltag ist es ja gleich, wenn man eine Struktur hat, dann ist das Suchen viel einfacher, als wenn man keine Struktur hat. Das ist für mich so ein bisschen...
Das, was noch für den Alltag verschwindet.
Genau. Also im ganzen Leben, jetzt nicht nur im digitalen Leben.
Ja, genau.
Aber das ist ja das Schöne, eben wie die Informatik in unserem Leben mitspielt. Ja. Und ja, das wird dem dann bewusst, wenn man sich damit auseinandersetzt.
Ja, ich glaube, das zeigt auch schön, wie wir am Anfang gesagt haben, so Medien sind einfacher zum Andocken, aber es gibt eben ganz viele Sachen, die man die Informatik auch andocken kann. Es liegt vielleicht nicht so auf der Hand, aber es gibt Sachen, genau.
Ja, oder auch Datenstruktur, dass ich, wenn ich meine Dokumente schmeiße, nicht alle in einen Ordner, sondern ich habe Unterordner. Jetzt sieht man ja zum Teil, man sucht nach Dokumenten, das wäre natürlich eine andere Strategie. Aber dass man mit den Kindern ein bisschen Ordnung aufbaut, nach Fach, welches Dokument gibt woher. Und das sind eigentlich ganz einfache Prinzipien, die höllen wichtig sind.
Weißt du, was aber jetzt mir in den Sinn kommt? Ich bin jetzt nicht der ganz ordentlichste Mensch, aber jetzt tut mir ja Microsoft so auch recht intuitiv, wenn ich etwas in der Suche oben eingebe, Mensch und ich. Oder du hast dann ein Meeting und ich komme ohne schon Dokumente, die zu diesem Meeting passen könnten. Ich denke, wieso? Das hat jetzt dem aber niemand gesehen.
Ja, das ist
interessant,
kein
das war recht intuitiv. Ja. Da bin ich also recht noch recht begeistert.
Ja.
Das hilft mir
also, in meinem Leben. Das ist ja krass. Ich meine, das wird ja alles, aber das wird auch irgendwie, ich weiß auch nicht, nach Inhalt, aber ich habe manchmal das Gefühl, nach Leuten, wie es sieht, wer ist dabei gewesen, wer hat auf das zugegriffen.
Guckt mal, so wie es dort unten, das ist wirklich noch interessant. Manchmal entdeckt man ja wirklich so spannende Sachen.
Auf den zweiten Blick kommen, aber halt neige so ein bisschen, wenn sich überlegt, wie viel Mal, wo man noch Daten verarbeitet.
Das ist auch logisch.
Das ist sehr logisch. Das ist schon krass.
Ja, genau.
Aber wann?
Ja, sie wissen alles
von. Ja, spannend. Ja, aber spannend, ja. Und auch, wenn man sich damit davon beschäftigt, ist es wie Mathe, oder? Wenn man mit den Schülerinnen schon mal, dann sieht man, das läuft zwar überall. Ja. Das ist genau das. Ja, du, sehr gut. Ja. Dann kommen wir noch.
Genau, ich habe noch zwei Sachen bekommen. Das erste ist Datenrepräsentation und das zweite sind Automaten oder Zustandsmaschinen. Ich fange vielleicht mit der Datenrepräsentation an, weil das sehen wir ähnlich. Und das zeigt auch sehr schön so das Beispiel, wie häufig halt die Sachen zusammensetzen. Also Datenrepräsentation ist so ein wie stellen die Daten dar. Und wie sie schon ganz viel mal jetzt auf dem war, also wie von diesen ASCII gehört zum Beispiel geredet, wo man wie der Maschine klar macht, dass A ist so, das B ist so und so weiter. Alle die Strich gehört, QR gehört, das ist eigentlich auch so eine Form, von, wie man Daten kann darstellen kann. Und auf der Seite von der Maschine geht es natürlich weiter, das sind zum Teil halt auch Dativformat, aber es können auch sein, eben Vektorgrafiken, also eigentlich alles, wo ich irgendwie eine Sammlung von Informationen irgendwie so mache, dass die Maschine es versteht. Da sind wir eigentlich bei der Datenrepräsentation oder bei der Darstellung, Form oder Möglichkeiten da. Und das gibt ja schon auch spannende Anknüpfungspunkte. Also haben wir so ein paar Fragen genommen, die ich mir auch mit den Schülern und Schülern angeguckt habe. Oder? Da kannst du dir überlegen, wieso weiss der Drucker, was rot ist? Dann weiss er das nicht.
Das ist eine philosophische Frage.
Versteht man das überhaupt, dass das rot ist?
Das ist nicht eine philosophische Frage, sondern weil das die rote Farbe hat einen Code und der Code geht zum Drucker, wo der Drucker weiss, ah, wenn ich den Code bekomme, und dann bist du zum Beispiel hexadezimal. Das ist so unglaublich, wie das alles zusammenhängt.
Lustig, dass du jetzt gerade mit diesem Beispiel kommst.
Ja,
das ist der Florian kann rot und grün nicht unterscheiden. Und hat mir gesagt, für die Webseite muss ich den Hexagon durchgeben. Welche Farbe?
Ja, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Aber mit dem, eben, super für mich, wenn du weißt, Hexa, das ist der, wenn das drin ist, dann muss das
rot und grün sein. Anhand vom Gold. Herrlich.
Vielleicht eher auf der Seite vom Drucker. Also.
Aber es ist ja gleich noch spannend, weißt du? Jetzt reden wir über Informatik, über Mathe, über streng logisch deduktive Sachen. Und gleich kommt man dann manchmal so an philosophische Fragen. Wieso weiss jemand etwas? Oder? Ist es über viel? Wer weiss, was rot ist? Weißt du, das ja dann irgendwann doch
auch
so verschiedene Zugänge.
Ja. Und eben als zweites, was ich häufig das Gefühl habe, was auch gut ist in diesem Zusammenhang, ist, nein, so ein bisschen, wenn es um Datenmengen geht oder Datengrössen können einschätzen. Mhm. Oder wenn dann erst mal plötzlich irgendwie PowerPoint 2 GB groß ist. Ja, liegt es wahrscheinlich nicht am Text, sondern es sind eben Bilder, die mehr haben, weil die haben Pixel und dann kommst du zu der Auflösung und dann kommst du zu DPI. Und also es ist wirklich, dort habe ich das Gefühl, sehr cool, so in diesem Datenbereich, da kannst du so viel zusammenhängen und kommst eigentlich gegenüber irgendwo her, wo du wieder das Prinzip von der Datenrepräsentation kannst.
Ja,
kannst du beschreiben.
Mhm. Auch brauchen im Alltag.
Ja, genau. Und es ist sehr, sehr alltagsbezogen. Und auf der anderen Seite aber auch so menschliche Formate quasi. Das ist ja auch wichtig in der Informatik. Also zum Beispiel, wenn man sieht, Algorithmen aus Flussdiagrammen darstellen zum Beispiel. Das ist ja auch wie eine Repräsentation von, vielleicht mehr von Informationen als von Daten. Aber das kann man auch sehr gut üben im Informatikunterricht. Und das kann aber auch in verschiedensten Sachen sinnvoll sein. Oder eben Mindmaps, Conceptmaps, das hat dann auch eigentlich dort drin Platz. Genau. Das ist, glaube ich, schon, eben, habe ich das Gefühl, unterschätzt man vielleicht manchmal die Datengeschichte, aber das hat so viel Grundlegendes, wo man gegenüber dran vorbeikommt, das kann man auch in jedem Fach irgendwo einnehmen. Also eben Buchstaben, Feuer, Film,
was auch immer. Jetzt gerade am Überlegen, es hat doch mal so ein Spiel gegeben, ob es gibt, noch, wer ist das? Oder du hast wie so eine Datenmenge, zwar eine kleine Datenmenge, das sind irgendwie 10 Frauen, 10 Männer, mit irgendwelchen verschiedenen Augenfarben, verschiedenen, zwei Stars, oder? Ja. Dann kannst du wie deduktiv fragen, der rote Haar nicht, tag, 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 tag.
Es gehört aber auch in diese Kategorienbild, das sind Tiere.
Sortieren.
Ja. Filter. Schon aussortieren. Ja, du musst aussortieren. Deine Kandidaten, alle, die nicht blaue Augen haben.
Ja.
Das tust du das Fächli zu, oder?
Ja.
Es ist bei den Mini-Biber als Spielempfehlung, glaube ich, sogar drinnen dort.
Irgendwie in der Recherche zu meinem Sortieren war es eben auch wie gewesen. Und das hat mich auch recht verunsichert. Ja, das ist eigentlich nicht das klassische Sortieren. Sortieren ist dann auch das mit den Zahlen.
Ja. Das bleibt wie die Daten. Alle bleiben da, oder? Das ist einfach ein Kriterium.
Ganz genau. Es ist wie so, und das ist wie eine Datenmenge und dort tust du dann wie, das kommt ja nicht der Boom, oder? Wenn das nicht, und das nicht, und das nicht. Aber ja, ich glaube, alltagstechnisch ist es schon ein Sortieren, denke ich schon auch.
Ja.
So rein vom Verständnis her. Ja. Genau. Spielen das deine Mädchen noch? Gibt es das noch, das Spiel?
Also geht es sicher, aber nein, das wird es noch nie so viel.
Bei den Das aber noch
wir haben sie in unserem Informatikgestell in der Schule, aber ich weiß nicht, wann das letzte Mal ist gespielt wurde.
Ja, und nein, haben wir noch Automaten und Zustandsmaschinen.
Jetzt lachen.
Zustandsmaschinen freuen
wir uns. Das beschreibt eigentlich das Gleiche mehr oder
weniger. Was ist das?
Das ist schnell. Das ist eigentlich so der urinformatische Apparat, wenn du so willst, oder das Konzept. Und das ist ja das, glaube ich, was man schon sagen kann, das hat auch dazu geführt, eben, dass man in der Informatik, oder das, das hat zu diesem Binärsystem geführt, weil man hat, also eine Zustandsmaschine ist eigentlich so eine klar definierte Maschine, die auf Input reagiert und durch das den Zustand ändert. So ist ungefähr die Definition. Das heisst, dann mega kompliziert, es ist irgendwie etwas hat einen Zustand am Anfang und dann gibt es einen Input, eine Aktion. Dann wird der Zustand geändert und dann gibt es einen Output. Und etwas, was jeder von uns schon mal gemacht hat, ist das Licht anlassen. Und das ist irgendwie so eine einfache Form von einer Zustandsmaschine, weil ich habe zuerst wie kein Licht und dann drücke ich den Knopf, das ist wieder Input. Dann gibt es Zustandsänderung, das ist extrem kurz. Das ist eigentlich die Zeit, wo der Strom braucht, zum Fliessen bis zu der Lampe. Oder Output ist nicht das Licht brennt.
Ah. Also es gibt ja so Entwicklungsphasen bei Kindern, wo sie an dem unglaublich Freude haben.
Das ist faszinierend.
Ich mache etwas und dann passiert etwas, wo ich habe Einfluss auf das.
Ja.
Ich habe Kontrolle.
Oder, und das ist ja auch eben vom Programmieren, also das ist eigentlich ein If-Else.
Ja.
Also wenn ich drücke, dann.
Mhm.
Oder eben Strom, nicht Strom. Und auf dem basiert es eigentlich. Also ich mache eine Aktion und es kommt etwas raus.
Mhm.
Und,
wo absehbar ist. Oder wo
genau, also intentional klar definiert. Ist. Ja. Also es gibt nur etwas. Ja. Und das ist das, darum ist so, sagen wir mal so in der Hierarchie, es ist viel niedriger als ein Algorithmus. Ein Algorithmus ist viel komplexer, aber löst das ganze Problem. Mhm. Und das ist wirklich nur ein Ding. Mhm. Ja, im Prinzip ist es einfach wenn dann.
Ja.
So. Und klar, das kann man einfach knüpfen. Aber zum Beispiel, mir dann das Beispiel von einem Lift. Oder beim Lift habe ich mehrere Komponenten, die verknüpft sind. Also zuerst die Luft wie nichts. Und dann drücke ich den Knopf. So, und dann fährt der Motor an, auf eine Drehung, wo der Lift zu mir bringt. Und dort ist eben die Transition, der Übergang ist dann recht lang, bis es bei mir ist. Und dann kommt eigentlich die Aktion an, der Lift ist vom richtigen Stockwerk. Dann gibt es eine zweite Transition, nämlich ich muss die Tür auftun. Und dann geht die Tür auf und dann habe ich wieder Output, der Lift ist bei mir und ich kann einsteigen.
Und dann gibt es ja noch die Lifte und dort wird es aber dann auch schon sehr komplex, weißt du, wo so, je nachdem, kannst du einsteigen oder nicht. Weißt du, es gibt die Lifte, wo
in der Grossen Schanze zu werden.
Ja, Grosse Schanze, ja, das. So Angst gehabt. Aber dann gibt es auch noch die Spitallifte, weißt du, wo du wie, je nachdem, genau. Es hält nicht alle bei allen Stöcken. So,
aber dort ist nein mehr, aber das ist nein mehr schon als Zustand. Dort ist sicher ein Controller hinter.
Ganz genau. Ganz
dort
genau.
Sind wir nein, wahrscheinlich schon
mit Algorithmen. Ganz genau. Ja.
Oder das tut viel.
Würdest du wie sagen, der Kaffeeautomat ist also eine Maschine? Ich kann.
Ja,
genau. Eigentlich schon. Oder genau. Du hast die Taste drücken oder der Automat, wo ich etwas rauslasse, dann geht Code 177, dann kommt genau das raus, wo ich gezahlt habe. Wo ich,
oder Billettautomat.
Billettautomat.
Das sind so Sachen. Und das ist eben auch im...
Was es ja nicht mehr gibt, aber...
Ja. Aber im Connected 3, glaube ich, ist so, das ist sehr cool, sind die so unterscheiden zwischen einem spezifischen und allgemeinen Maschine. Mhm. Oder und der Computer ist sehr allgemein, der kann alles. Und die spezifischen, das sind eigentlich die Zustandsautomaten.
Wo einfach etwas können.
Genau.
Ja.
Ja. Und so ein bisschen, um den Bogen noch zu machen zu dem No-Is, hinter dran oder wie soll ich sagen, die Umsetzung von der Automation, das passiert eigentlich, ich weiß nicht, ob du wisst, was das Röhle ist.
Jetzt kommt auch mit Röhle.
Ja,
das ist zum ersten Leben von Florian.
Genau, das ist das erste Leben. Genau. Nein, das ist eben so, also was Röhle ist eigentlich ein Schalter. Und das hat vielleicht auch schon daheim, beim Tableau hat es manchmal schon Röhle-Schaltungen. Wenn man den Knopf drückt, dann macht es so Klack. Und das sind so Magnetschalter. Also ich drücke den Knopf, aber mit dem passiert nicht ganz etwas, sondern das tut so wie ein Steuerstrom auf die Röhle. Und die Röhle ist eigentlich ein Schalter, der entweder zutut oder auf. Und mit dem kann ich neue Sachen steuern. Also zum Beispiel, aber wenn ich den Knopf drücke, tut wie die Röhle zu und das startet dann den Motor. Wenn man so...
Sind wir in der ganzen Schweizer Röhle oder sage ich die Freiburger Röhle?
Nein, das ist, glaube ich, schon allgemein. Also das Ding ist Magnetschalter.
Du mal dahin fragen, wie man dem St. Gallen sieht, ob das ein Röhle ist.
In der Schweiz ist es sicher
ein Röhle. Okay. Was war das jetzt mit dem Röhle? Bist du fertig mit der
Geschichte? Und das ist der Schalter. Und das ist eigentlich, bevor wir die ganzen Transistoren und so gehabt, die Halbleiter, die ersten Computermaschinen waren ja Röhle-Maschinen. Also das waren lauter so Schalter, die dann No und Es gemacht haben, also entweder Strom oder nicht Strom. Mhm. Und das ist eigentlich so wirklich der Primat quasi von den heutigen Prozessoren.
Ja. Okay. Und könnte man dir auch sagen, wieso, je einfacher eine Maschine ist, desto mehr von dem sehr Endliches erklären. Wie ist so eine alte Waschmaschine, die kann einfach genau das. Und die heutigen, also die neueren, moderneren Waschmaschinen, das ist einfach die Wäsche. Und dann tut es ja schon mal messen, wie viel Wäsche ist drin, wie viel Waschmittel braucht es sich, wie viel von all dem. Schon ein bisschen so, oder?
Ja. Wobei, muss man natürlich sagen, oder die Röhle-Schaltungen, erstens sind sie sehr. Vom Volumen her gross.
Platz.
Das sind grosse Boote, weil sie das sind mechanische Teile nicht zum Teil. Also nein, es sind mechanische Teile nicht. Und eben jetzt gerade, wenn du siehst, zum Beispiel Kinderspielzeug ist ja sehr simpel. Also du kannst auch Knopf von Spielmusik. Mhm. Aber dort hast du natürlich hinter dran eine Platine, weil das ist viel kleiner, viel billiger.
Ja.
Viel einfacher. Aber das Prinzip ist genau das Gleiche.
Okay. Ja, spannend. Genau.
Was ich spannend gefunden habe, bei allen Themen kommen irgendwie um die Sachen von anderen ein Hecht.
Ja. Ja. Es ist, Und es ist eben, ich merke jetzt gerade, jetzt sind wir natürlich schon weit ab der Zeit, darum müssen wir da in die Kurve bekommen, aber jetzt haben wir ja auch so nochmal angetüpft, oder? Es ist wie so, jedes Einzelne wäre wahrscheinlich ein Folgewert gewesen. Es ist, aber jetzt gleich gut, ich habe es mal im Überblick gemacht, ich denke, die Informatik kommt um, wir werden uns der um mich zuwenden, vielleicht haben wir jetzt aber gleich ein bisschen auch mögen, Interesse wecken, im Sinne von, es ist auch ein spannendes Thema, es ist wirklich auch sehr ein alltagstaugliches Thema, weil wir dem jetzt eigentlich laufend und dauernd werden begegnen. Von dem her machen wir hier mal einen ersten kleinen, feinen Punkt. Der Florian wird ganz sicher dafür sorgen, dass es um mich kommt. Das ist einfach das Gerät, wo du sehr, sehr viel bist, wo du auch sehr gut kannst einordnen. Ich würde sagen, wir überspringen Boost und Bremse und gehen direkt zum Prompt.
Der Moitié-Moitié Prompt.
Genau, wir sitzen auch in einem Podcast und über die ganze Informatik, Algorithmen, ja, nehmen wir die ganzen Themen drin, da, über was wir heute reden. Und wir brauchen jetzt noch etwas, was der Podcast abschließt. Und jetzt kommt von Copilot, wenn alles digitalisiert wird, müssen wir dann noch wissen, wie Daten komprimiert oder verschlüsselt werden? Oder reicht Vertrauen in die Technik? können wir noch ein bisschen lachen. Vertrauen lenkt.
Gut, das ist ja der Grund, dass wir jetzt das hier im Podcast aufmachen. Eben. Das Vertrauen lenkt sicher nicht.
Wir wollen ja nicht ausgeliefert sein und einfach nur konsumieren.
Und also, was es bei mir ja schon auch noch macht, wenn ich ein bisschen mehr daraus komme, es macht doch ein bisschen mehr Spass, oder? Weißt du, irgendwo. Also das mit dem Brüllen habe ich noch nicht ganz verstanden. Gell? Ich gehe ja jetzt hier noch mega nachfragen, aber es macht ja wirklich auch mehr Spass, wenn man es ein bisschen versteht.
Ja, oder? Das ist Zusammenhang, wo du dich
machst. Und um das gibt es uns ja schon auch.
Ja, und ich habe das Gefühl, das Verstehen hat ja damit zu tun, also das sind wir so bei dem Anwender versus Konzept wissen. Also wenn du weißt, wie etwas funktioniert, dann kannst du so brauchen und dann bist du nicht mehr abhängig davon, dass jetzt der Knopf genau dort ist und der genau dort.
Ja,
sondern du weißt, was hinter zu ist.
Ey, da kann ich eigentlich gerade etwas müssen zurückschicken, weil das ist schon falsch geschickt gekommen. Und dann musste ich das beweisen, dass etwas falsch geschickt gekommen ist. Foto, Foto. Und dann kann man das beim Kundenservice, hat man ja keine Menschen mehr, muss man wo einladen, oder? Und dann, egal, ist das natürlich nicht gegangen. Die Datenmenge viel zu gross. Und dann habe ich gedacht, ja, ist schon gut gewesen, und was, warum das es nicht geht. Und dann das Foto mal reduziert. Und noch mal reduziert. Und noch mal reduziert. Dann habe ich gedacht, was machen all die Kunden, die jetzt nicht wissen, wie, das ist gar nicht so einfach gewesen. Du musst ein paar 10 Mal müssen die Datenmenge reduzieren. Okay. Wirklich. Ja. Und dann dachte ich, das ist echt das System.
Das ist einfach, das füttert alle die
aus. Ja, genau. Dort habe ich dann gemerkt, das ist schon noch gut, wie sie wie man es macht und wo das Problem auch ist. Am Schluss ist es nämlich dort gegangen, wo ich etwa x-mal die Datenmenge noch mal reduziere. Also von dem her, Informatik saves your life sometimes.
Ja.
In der zunehmend digitalisierten Welt, oder? Ja, sehr gut. Im Fall.
Dem Fall.
Gibt es noch irgendwas Wort zum Donnerstag.
Das ist
zum Ausfaden. Das war das.
Informatik saves your life.
Ja, also komm, nehmen wir das. Schaut in die Shownotes, ich verlinke mir einiges von der heutigen Folge und dann wünschen wir eine ganz gute Zeit. Informatik saves your life.
Ja. Tschüss miteinander.
Tschüss. Ciao.